Wenn Schriftsteller in Großdiskurse eingreifen, ist das so eine Sache. Der Betrieb mag das, weil es seine gesellschaftliche Wichtigkeit unterstreicht, straft den Autor aber gerne mit einer hemmungslosen Labelkleberei ab. Im Netz wird Ralf Böhns neuestes Werk schon als maskulistischer Roman gehandelt, obwohl er selbst es, differenzierter, als Gegenentwurf zu Gustave Flauberts Emma Bovary und Max Frischs Homo Faber sieht. Ganz fern liegt die Diagnose aber nicht. Tatsächlich buchstabiert der Ich-Erzähler Marco Kindler am Anfang des Jahrtausends einen neuen Typen Mann jenseits des biersaufenden, schnelle Autos liebenden, herumkeilenden Mackers aus. Er scheut vor Besuchen bei Prostituierten zurück, weil er sich fürchtet, bestohlen, ausgelacht oder tief enttäuscht zu werden. Er ist ein juristischer Überflieger, der doch lieber Journalist und Schriftsteller wird. Ein sorgsamer, empathischer, zuhörender Ehemann. Ein zutiefst gerührter Vater, der seinen neugeborenen Sohn Ray am liebsten für sich haben möchte. Wie sehr, wie fatal, das wird das Buch zum schwarzen Ende hin ausführen.
Was ich hier zeige, ist, dass es eine Vorderseite gibt und eine Rückseite. Die Vorderseite ist, dass er so agiert während der Geburt von seinem Sohn Ray, wie man sich das vielleicht wünschen mag. Aber schon dort ist es so, dass in dem Moment, wo das Kind da ist, er einen Stich im Herzen verspürt, als das Kind auf den Bauch der Mutter gelegt wird und sich eigentlich an diese Stelle denkt. Er ist kein Übermann. Also er ist nicht an Männlichkeit erkrankt, wie es üblich ist in unserer Gesellschaft, sondern fast an dem Gegenteil, würde ich sagen. Er ist schon fast an Weiblichkeit erkrankt. Er geht zu weit. Er denkt sich als Mutter.
Der neue Mann darf und soll viel. Die Mutterrolle zu spielen, das ist dann doch zu viel des Guten. Die Beziehung zu Lucille erkaltet. Durch das Buch beweist Böhnt ein Gespür für die blinden Flecken in den ach so fortschrittlichen Geschlechterbeziehungen heute. Zur Alleinverdiener-Ehe gehören nämlich immer zwei. Zu jedem Macho-Mann gehört die Frau, die sich seine Prolligkeit gefallen lässt. Oder die, die herzenswarme Kinderfreundlichkeit als Schwächlichkeit abstraft. Moderne Feministinnen wissen das und streiten seit langem für emanzipierte Männerrollen gleichermaßen. Bei mancher Durchschnittsfrau indes, zeigt der Roman schonungslos, ist diese Sicht noch nicht angekommen. Die männliche Benachteiligung in Sachen Lebenserwartung und andere Missstände hat Böhnt schon früher abgehandelt. Hier begnügt sich Marco mit suffisanten Hinweisen, dass Kanalarbeiter ein typischer Männerberuf sei. Lucille schweigt da nur äußerst beredt in Ermangelung von Gegenargumenten. Dabei scheint Marco kein Opferrollenabonnent. Das zeigt Böhnt, indem er ihn in unterschiedlichen Konstellationen platziert. Lucille ist nämlich Marcos zweiter Versuch in Sachen Vaterschaft. Der erste, mit der Übersetzerin Nadja und zwei Kindern, ging gründlich schief.
Ja, das ist schon hat schon mit der Ambivalenz zu tun, mit der heute Frauen in der Regel Männer gegenübertreten. Da gibt es ja einen breiten Konsens drüber, dass man auf der einen Seite sich was Neues wünscht, nicht mehr den Macho, den Patriarchen, der außerhalb der Wohnung agil ist und Geld ranschafft und so weiter. Und gleichzeitig aber, wenn dann jemand anders ist und die Geschirrspülmaschine auch vielleicht akribisch einräumt und sich ums Kind kümmert und so weiter, an Eros schnell verlieren kann. Nadja ist auch eine emanzipierte Frau, wenn man das so sagen will, verliebt sich dann aber in einen anderen Autor, der doch etwas markanter männlich ist und die Liebe zu Marco erlischt eigentlich gleichzeitig mit dem Heranwachsen der Kinder.
Glücklicherweise gleitet das Buch in keinen Thesenroman ab. Stattdessen reichert Böhnt seinen Helden emotional an und setzt ihm eine weibliche Spiegelfigur und Seelenverwandte gegenüber. Nele Black, eine junge, aufstrebende, leicht hysterische, unglaublich unkonventionelle und zudem bisexuelle New Yorker Künstlerin. Marco soll sie im Big Apple porträtieren und freundet sich mit ihr an. Sie wurde in ihrer Jugend vom Vater missbraucht. Marco leidet darunter, nicht zu wissen, wer sein Vater ist, weil seine Mutter gegen Kriegsende von russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Mit der Vertiefung der Figuren wächst eine wichtige Einsicht. Der Geschlechterdebatte täte es gut, sich zu erinnern, dass Männer wie Frauen Väter und Mütter haben. Dass Männer und Frauen, sowie Marco und Nele, durch geteiltes Leid zueinander finden können. Wir stehen nicht nur dem anderen Geschlecht, sondern auch der Gesellschaft als Ganzer gegenüber.
Naja, es ist eigentlich nicht nur ein Roman über Geschlechter. Ich glaube aber, dass es eigentlich hier um ein bisschen tiefer liegendes Thema geht. Das ist die Unvereinbarkeit der Erfahrung des Einzelnen mit der Welt der anderen.
Nele und Marco fühlen sich beide als Fremdkörper, als Unverstandene. Und Böhnt exerziert dieses Motiv quälend detailliert an einer Krankheit von Marco durch. Er hat, wie der Autor Böhnt selbst jahrelang, Schilddrüsenprobleme, die eigentlich auf eine Vergiftung mit Nitraten und Schwermetallen zurückgehen. Das Schicksal mag in der Antike ein wuchtiger, kurzer Schlag der Götter gewesen sein. In der Moderne, zeigt Böhnt, ist alles ekelhaft langgezogen. Die quälende Unklarheit über die Krankheit und schließlich die Gutachten, Anwälte, Zeugen, die es in einem langwierigen Prozess um Fehlbehandlungen in Stellung zu bringen gilt. Und vom Arzt als Hypochonder oder paranoider Depressive abgetan zu werden, eine psychophysische Folterwippe.
Hier eine komplette Fremdbestimmung durch Umweltgifte, eine Fremdbestimmung, die bei Marco dann total wird, und das ist eine Fremdbestimmung auf molekularem Niveau. Er selber glaubt nach einiger Zeit nicht mehr, dass er tatsächlich einfach nur organisch krank gewesen ist, weil es für ihn leichter ist, die Meinung der anderen anzunehmen. Das ist für ihn ein Schritt in den Zynismus, mit dem er versucht klarzukommen. Er sagt, naja, das habe ich mir wahrscheinlich doch eingebildet. Und mit diesem Zynismus scheidet er komplett.
Ein Symptom seiner Krankheit wird ein übersteigerter Sexualtrieb sein. Eine Seltenheit in der Literatur, in der Hypermännlichkeit oft klischeehaft mit Missbrauch, Machtgeilheit oder Heldenhaftigkeit einhergeht. Eine Schwäche des Buches mögen die vielen bombastischen Leidensmotive sein, die für sich allein jeweils schon für einen Roman gereicht hätten. Auch Marco wird alles zu viel. Der Kampf gegen die Ärzte, die vergewaltigte Mutter, die unsichere Abstammung, die gescheiterten Beziehungen und Vaterrollen, der Tod der zuletzt drogensüchtigen Freundin Nele Black. Marco packt seinen Sohn Ray und flieht kopflos mit dem diffusen Wunsch, außerhalb der Gesellschaft, jenseits der Frauen, seinen Sohn irgendwo großzuziehen, vielleicht im Ausland. Er wird eine Katastrophe herbeiführen.
Ich überarbeite irrwitzig oft. Hier war es so, dass ich vor allem vor der Schlussszene einen mehr als großen Respekt hatte und die sehr, sehr lange aufgehoben habe. Eine der Fragen ist ja immer, wie autobiografisch ist das? Und eigentlich ist meine Standardantwort darauf, das ist alles immer autobiografisch, weil ich es beim Schreiben ja erlebe. Also wenn ich es nicht erlebe beim Schreiben, dann wird es nicht gut. Und diese Schlussszene, die tut natürlich schon wahnsinnig weh und man muss sich dann wirklich ein gutes emotionales Bett schaffen. Man muss mal irgendwie ein paar Wochen Ruhe haben, vielleicht sind es auch nur ein paar Tage, aber man muss alles um sich rum so eingerichtet haben, dass man dann sagt, okay, jetzt begebe ich mich in diese Szene eigentlich genau wie ein Schauspieler, ein guter, und erlebe die jetzt auch und schreibe die jetzt auf.
Meist nüchtern, mal melancholisch, meist alltagssprachlich ist die Sprache. Streckenweise wirken Passagen leider richtungslos. Erst das Ende bündelt die Geschichte bedrückend intensiv. Aber dieses ist ein notwendiges Buch. Das zeigt, der neue Mann wird gesellschaftlich herbeigesehnt und hat doch Verachtung und Unverständnis zu ertragen. Ein literarischer Blick in seine Seelennöte kann die Geschlechterdebatte versachlichen und den Blick darauf richten, dass auch Männer leiden, sehnen, lieben. Kurzum, es sind Menschen.